Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain und die Queen.
Hallo Frankfurt.
Hallo München.
Hallo. München? Nein.
Es war nur ein Test.
Ja, ich bin wach. Ich gucke aus dem Fenster, denke mir, Schnee, aber nee, keine Berge. Ich bin ja gar nicht in München.
Also ich bin in Frankfurt. Ja, ich wollte nur wissen, ob du aufpasst, Klaus.
Ja, das.
Voll und ganz klar bist.
Ich bin voll und ganz da. Jetzt bin ich aber noch hundertprozentig wach. Ja, ich wollte eigentlich dich fragen, ob du wach bist, weil heute ist ja was Besonderes. Wir haben heute jemanden eingeladen. Also,
ja,
habe ich mir so überlegt.
Ich und weiß noch nicht, wer, weil du es mir nicht richtig verraten wolltest.
Natürlich nicht. Aber ich frage dich mal was anderes. Ich frage dich, dieserjenige ist männlich und es ist was Besonderes. Also entweder ist er besonders groß, besonders klein, besonders alt oder besonders jung? Was schätzt du denn? Was von diesen Vieren könnte da denn
zutreffen? Naja, Klaus, besonders groß, das wird ja wohl bei meiner Größe nicht schwer sein. Das ist so, die Hälfte der Erdbevölkerung ist größer als ich. besonders klein? Ich habe keine Ahnung. Was meinst du mit klein? Ist mein Sohn jetzt mit dabei oder deine Tochter?
Ja, das weiß ich nicht. Nee, alles nicht richtig. Aber klein und groß ist eine andere Sendung. Das machen wir heute auch nicht.
Okay.
Ich verrate dir, es geht ums Alter. Und was schätzt du? Eher besonders alt oder eher besonders jung? Was würdest du da schätzen?
Besonders alt. Du bist ja charmant. Also ich würde mal sagen, dann wahrscheinlich besonders jung. Aber wie besonders
richtig
jung?
Ja, das ist nämlich ganz interessant, aber das kann uns eigentlich unser Gast auch selber sagen. Wir gucken mal, ob er in der Leitung ist. Alex, bist du da?
Ich bin da, lieber Klaus. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Hallo Mascha, guten Morgen.
Mascha, was würdest du jetzt von der Stimme schätzen, wie alt Alex ist?
Kannst du noch mal ein bisschen sprechen? Ich habe jetzt nur ein kurzes Hallo gehört.
Ja, hallo Mascha, guten Morgen aus München nach Frankfurt.
Ah, München? Ist das jetzt ein Witz oder ist das jetzt wirklich München?
Nein, das ist wirklich München, genau.
Okay, also schöne Stimme. Ich würde eher jung sagen, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie jung, Klaus.
Ja, aber dann kann Alex uns ja verraten. Alex, wie alt bist du?
Ich bin 15.
Wahnsinn. Wow. Okay, haben wir eigentlich eine Altersbeschränkung hier bei unserem Podcast?
Ja, nee, haben wir natürlich nicht, aber es ist natürlich so, rein formell müssen natürlich die Eltern zustimmen, wenn wir sowas, so eine Aufnahme machen, was die Eltern von Alex natürlich auch gemacht haben. Nur für alle da draußen, die sich diese sehr spitzfindigen Fragen denn überlegt haben, es ist alles geklärt.
Wie cool, du bist 3 Jahre älter als mein Sohn und machst hier mit, das muss ich ihm gleich erzählen nachher. Wie schön, freue ich mich, dass du dabei bist, Alex.
Ja, lieber Klaus, liebe Mascha, es ist mir eine große Ehre. Es freut mich natürlich auch, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank, dass ich mitmachen darf. Das freut mich wirklich sehr. Und ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
Wie kam es jetzt cool zu dieser, also wie kamst du auf uns und wie kamst du auf die Idee, mit uns zu podcasten?
Also eure Videos schaue ich tatsächlich schon länger auf Insta und TikTok. Euren Podcast kenne ich tatsächlich noch nicht so lang. Aber der hat mir sehr gefallen. Ab der ersten Folge habe ich gedacht, wow, was ein toller Podcast. Und dann, als ich auf die Folge mit der Lisanne, mit der Krankenschwester, die Flugangst hat, mit der habt ihr ein bisschen über das Thema Flugangst geredet. Als ich auf die Folge gestoßen bin, habe ich mir gedacht, weil es ja die erste Folge war, die ich gehört habe von euch, wo ihr einen Gast hattet, habe ich mir gedacht, boah, also Mensch, bei Klaus und Mascha im Podcast als Gast zu sein, das wäre es doch, das wäre ja das Allertollste. Und dann hat mich dieser Gedanke, habe ich lange darüber nachgedacht, hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich eines Tages, bin ich zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, Mensch, also ich würde so, so gerne bei Klaus und Mascha im Podcast dabei sein. Und ich würde ihnen so gerne auf Insta einfach mal so schreiben, hey, darf ich mal dabei sein? Dann hat sie gesagt, ja, dann mach's halt einfach. Was soll denn groß schief gehen? Was soll denn das Problem sein daran?
Habe
ich die Nachricht verfasst, ein bisschen überlegt, ja, was will ich denn sagen, was will ich denn für Themen vorschlagen? Und dann, Mascha, habe ich dir ja geschrieben, vor 2, 3 Wochen war das jetzt.
Ah ja, stimmt, ich habe das dann,
gefühlt.
Ich habe das dann Klaus geschickt und habe es dann komplett verpeilt bzw. vergessen, weil ich habe es ihm geschickt, aber ich habe gar nicht so drauf geachtet. Stimmt, du hast unseren Podcast-Channel geschrieben. Genau. Ich leite es ja immer an Klaus weiter und lass ihn dann machen. Verstehe. Ja. So ist das zustande gekommen. Sehr cool.
Ja, genau.
Ah, ja.
Ja, ich bin ja das Sekretariat hier. Ja.
Genau.
Mascha ist die Queen und die leitet natürlich die Arbeit immer gerne weiter an ihre Bediensteten und die machen das dann.
Tabi, natürlich.
Tabi.
Ja, ich erinnere mich.
Die Harmonie scheint aber ganz gut zu funktionieren.
Ja.
Ja, wenn jeder weiß, was er zu tun hat, sind ja auch alle zufrieden, so gesehen, ne?
Ja, genau.
Ja, ich freue mich, dass das doch geklappt hat. Das ist ja echt schön.
Ja,
mich
natürlich
hatten noch
auch,
nie
ja.
einen so jungen Gast und ich bin jetzt total gespannt, was du uns erzählen möchtest oder vielleicht hast du auch Fragen und würde jetzt hier einfach mal das Wort überlassen. Du kannst auch was über dich erstmal erzählen. Also, wer
ja, genau,
bist du, was machst du?
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, vielleicht erzähle ich erstmal ein bisschen was über mich selber. Also, wie gesagt, ich heiße Alex, ich bin 15 Jahre alt, ich lebe in der Nähe von München.
Mhm.
Und mich begeistert das Thema Fliegerei sehr, befasse mich in der Freizeit sehr viel damit, unter anderem Klaus und Mascha durch euren Podcast und eure Reels auf Insta,
mhm.
aber auch durch die ganzen, also durch die diversen anderen Kollegen. Es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten von diesen ganzen unterschiedlichen Airlines aus aller Welt, gibt es ja alle möglichen Kollegen, Piloten, Flugbegleiter, Bodenpersonal, alles Mögliche, die ihren Berufsalltag mit Menschen wie mir oder generell mit Menschen, die daran interessiert sind, teilen. Und diese Videos schaue ich auch sehr gerne und befasse mich sehr, sehr gerne mit diesem Thema Fliegerei. Und ich möchte auch, das ist mein Traum, persönlich mal Pilot zu werden. Und ja, das ist ein großer Bestandteil von mir selber, von meiner Freizeit, von dem, was ich mache, ist das Thema Fliegerei.
Ach, wie schön.
Mega. Ja, was? Mega. Also,
ja.
Ich finde es total klasse, weil, wie ich es immer sage, weil wir machen ja diese Videos, diese Reels oder auch diesen Podcast und Mascha und ich machen das in erster Linie, weil wir Spaß dran haben für uns und weil wir das gerne teilen wollen. Aber man bekommt ja auch Nachrichten, klar, über diese Social Media, aber so richtig wird es erst deutlich, wenn man eben so im Gespräch wie jetzt mit dir hört, auch wie du das, ja, diese Begeisterung aufnimmst oder wie es dich motiviert und inspiriert, und das finde ich halt mega, jedes Mal, wenn ich das höre oder sowas, was du erzählst.
Ja, ich bin auch persönlich, ich finde es so toll, dass wir das heute so haben, diese Möglichkeit, weil wenn man sich das mal überlegt, wie das allein vor 15 Jahren war, das wäre so viel schwieriger gewesen, einen guten Einblick in diese Welt zu bekommen.
Ja, also es war quasi nicht möglich. Als ich mich beworben habe, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, habe ich meine Bewerbung auf einer Schreibmaschine geschrieben. Also du hast die Adresse
Wahnsinn.
Irgendwo
Wahnsinn.
In der Broschüre gehabt. Und dieses, wenn du nicht gewohnt warst, Schreibmaschine zu schreiben, hat das allein schon einen halben Tag gedauert, weil bei dieser Bewerbung durfte ja kein Tippfehler drin sein. Und du konntest zwar Tippex benutzen, so weißt du, so womit man das wegmacht, aber das hat man gesehen. Das heißt, eine Bewerbung musste makellos sein. Das heißt, alleine das dauerte, also dieser, was du heute in ein paar Sekunden machen würdest oder durch einen Mausklick, hat einen halben Tag gedauert.
Wahnsinn.
Und du hast im Prinzip nur so Broschüren gehabt, wo irgendwas drin stand. Und es gab Leute, die sind zum Einstellungstest gegangen und waren noch nie geflogen, haben den Einstellungstest bestanden. Und das erste Mal, wo sie als Passagier überhaupt geflogen sind, auch noch nie in einem anderen Flugzeug, war auf dem Wege nach Amerika zur Flugschule. Und da gibt es nicht so wenige davon. Ne? Das kann man sich heute
gar nicht vorstellen.
Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wie die Zeit war. Ne?
Ja. Das ist auch wahnsinnig. Es gibt hier eine Kollegin, die Martina, ihr kennt sie vielleicht, die ist jetzt seit 40 Jahren bei euch im Unternehmen oder seit 42. Und
ja.
die hat auch mal auf ihrem Kanal auf TikTok gemeint, ihr erster Flug war, als sie persönlich das erste Mal als Flugbegleiterin geflogen ist.
Ja.
Vor 42 Jahren.
Ja. Ja.
Wahnsinn. Ja, das stimmt.
Ist verrückt, ne?
Das stimmt. Ja, es
also
ist.
Nein,
alles gut. Also, so wie der Klaus jetzt auch erzählt hat, auch zu meiner Zeit, ich meine, ich bin jetzt, wenn ich jetzt überlege, im 27. Jahr und vor 27 Jahren war es wirklich so. Es gab höchstens, wenn überhaupt, mal eine Broschüre oder irgendwie ein Werbeplakat oder irgendwas in einer Zeitschrift, eine Seite, dass man sich zum Beispiel bei der Lufthansa bewirbt und da gab es eine Telefonnummer, wo man angerufen hat. Aber all diese Möglichkeiten, die es ja heute gibt, die gab es einfach nicht. Und man war einfach viel mehr bemühter. Ne? Und heute stehen euch jungen Menschen ja so viele Möglichkeiten bereit, sei es jetzt übers Absolut. YouTube oder Social Media oder über die Webseite der Airlines, über KI. Also man kann ja unfassbar viel an Informationen rankommen, wenn man sich beruflich für irgendetwas orientiert oder informiert. Was mich aber an der Stelle interessieren würde, was begeistert dich denn jetzt so an der Fliegerei?
Also das sind ganz viele unterschiedliche Dinge. Also zum einen dieses, dass es Menschen verbindet, dass es Menschen glücklich macht. Weil also bei mir persönlich, das ist auch ein bisschen mein Weg, wie ich zur Fliegerei gefunden habe. Das ist ja bei mir so, dass es kein bestimmtes Ereignis oder keinen bestimmten Moment gab, wo ich sage, okay, Fliegerei ist toll, ich werde Pilot eines Tages. Bei mir kam das über längere Zeit, weil meine Familie oder die Familie meiner Mutter besser gesagt wohnt hier in Boston. Und wir besuchen die und fliegen zu denen ein paar Mal im Jahr. Mhm. Und durch dieses Fliegen bin ich mit dieser Welt so in Berührung gekommen. Dass ich fliege ja mein ganzes Leben. Mein erster Flug war mit 4 Monaten alt, ja. Also das Wahnsinn. Ist über längere Zeit gekommen, dass ich sage, hey, das ist toll, das verbindet mich mit meiner Familie. Mhm. Und es geht so vielen Menschen, geht es so ähnlich. Es gibt ja schon einige Menschen wie mich, die so zweisprachig und Doppelpass haben und so, die zu ihrer Familie woanders reisen.
Das stimmt. Das stimmt.
Ich finde auch, was du sagst, finde ich eigentlich der wichtigste Aspekt in der Fliegerei, der manchmal so ein bisschen in den Hintergrund gerät, wenn man dann irgendwie über Flight-Shaming spricht oder so. Dass jeder hat da seine Argumente, ist alles keine Frage. Aber was ich sehe, ist genauso wie du. Ich finde, die Fliegerei verbindet halt Menschen. Und wenn wir jetzt damit aufhören würden, theoretisch, ja, dann würden wir uns 150 Jahre zurückversetzen. Wir haben ja, gerade mal darüber gesprochen, wie es vor 30 Jahren war mit der Bewerbung oder mit der Connection innerhalb der Menschen oder unterhalb der Länder oder so. Das war ja halt was ganz anderes. Und heute hast du über Social Media einen Austausch, aber vor allen Dingen ist dieses Fliegen ja, bringt dir die Möglichkeit, wirklich mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen und die anderen Menschen oder die anderen Länder zu erleben. Weil nur dann hast du auch wirklich einen Eindruck, das kannst du garantiert bestätigen, wenn du Freunde hast, die zum Beispiel nicht häufig nach Boston fliegen, dann haben die eine Idee davon, wie es da aussehen könnte, aber du weißt ja wirklich, wie es ist und du weißt auch wirklich, wie es ist, dort zu leben. Und dieses kann einem nur die Fliegerei vermitteln oder Menschen zusammenbringen. Und das finde ich einen ganz, ganz elementaren Bestandteil, ganz, ganz elementares Bestandteil dieses oder unseres Jobs.
Das absolut, ist Klaus, das stimme ich dir voll und ganz zu, ja.
Ja, schön. Also,
deswegen finde ich es sehr beeindruckend. Ich meine, du wirst dich an deinen ersten Flug mit 4 Monaten vermutlich nicht mehr so richtig konkret erinnern, aber
leider nicht.
Aber
leider nicht.
Ich finde es sehr beeindruckend, wie du das erzählt hast. Und würdest du jetzt, also du würdest jetzt Pilot werden, hast du gesagt.
Ja, genau.
Hast du schon überlegt, vorher mal vielleicht Segelfliegen zu machen oder ein PPL zu machen? Oder wie ist so deine Herangehensweise?
Ja, genau, das wollte ich euch tatsächlich auch fragen. Also bei mir in der Klasse gibt es einen, der macht jetzt gerade eben seinen Segelflugschein. Mhm. Und das mit dem Thema PPL ist ja auch so eine Frage, macht es Sinn, das zu machen, bevor man seine ATPL, also seine, das ist die Lizenz, die man benötigt, um Verkehrsflugzeuge zu fliegen. Also jetzt nochmal für die Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen.
Sehr gut.
Würdest du, Klaus, oder du, Mascha, ihr habt ja beide Ahnung, sehr viel davon, würdet ihr mir empfehlen, einen Segelflugschein oder eine PPL oder sonst irgendwie ein Praktikum in der Industrie zu absolvieren, bevor ich mich bei einer großen Airline oder bei einem sogenannten Cadet-Programm bewerbe? Was ist eure Meinung dazu?
Ja, Praktika würde ich immer machen. Ja, Praktika ist das Wichtigste im Leben, was du machen kannst, weil du wirklich einen Einblick bekommst in irgendwas und es geht meistens relativ schnell, beziehungsweise hat keine so hohen Hürden, du musst keinen Arbeitsvertrag, irgendwas, und du verdienst natürlich kein Geld, das ist für die Firma interessant, aber du bekommst Einblicke und du lernst Menschen kennen, das ist wichtig. Deswegen würde ich das in jedem Fall machen. Fliegen, wenn es darum geht, dass du fliegen möchtest, dass du sehr großen Spaß dran hast, dann ist Segelfliegen oder PPL sicherlich cool. Wenn es um die Ausbildung an sich geht, würde ich immer vorschlagen, dass allein bei der Airline, für die du dich dann entschieden hast, beziehungsweise wo du den Aufnahmetest bestanden hast, komplett zu machen, weil man dann die gesamte Ausbildung in einem Stück macht und gleich richtig oder gleich das so lernt, wie die Airline das nachher auch von dir sehen will. Was nicht ganz unwichtig ist, weil wenn du, das kann man in ganz vielen Sachen vergleichen, nicht? Wenn dein erster Lehrer in irgendeiner Sportart dir irgendwas falsch beibringt, ist es dann schwieriger, ne? Stell dir vor, du spielst Tennis oder so, dein erster Lehrer bringt dir irgendeinen Schwung bei, der dann vielleicht nicht optimal ist für dich oder nicht richtig oder bringt dich nicht weiter und das ist dann schwieriger, später das wieder auszutrainieren. Ähnlich ist es beim Fliegen auch.
Das ist tatsächlich ein guter Vergleich, ja, weil die Theorie, die du brauchst, um deinen Verkehrsflugschein oder deine ATPL eben zu erwerben, ist ja so, ist also von dem, was ich gehört habe, ist ja extrem schwierig und das ist ein, also da muss man sich schon ein bisschen durchkämpfen und wenn man dann durch die Theorie vom Segelfliegen oder von der PPL oder wo auch immer da ein bisschen so in Konflikt kommst oder das halt verwechselst, dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem wahrscheinlich immer.
Ja, wie gesagt, ne, also machen auf jeden Fall, wenn man da Spaß dran hat, ist alles gut. Es bringt ja für den ATPL oder für die Flugschule meines Erachtens nach aber keine wirklichen belastbaren Vorteile, ja, sondern die Vorteile, die es hat, du hast Sachen schon mal gehört, du hörst es vielleicht oder lernst es dann nochmal, aber der Nachteil könnte eben sein, dass du es vielleicht anders oder nicht so gelernt hast, wie es eigentlich für dich, für deinen Job nachher wichtig ist, weil Privatfliegerei ist schön und macht auch Spaß, aber ist etwas ganz anderes, wie wenn du als Verkehrspilot, das ist so ungefähr, als wenn du in der zweiten Herrenmannschaft Fußball spielst oder in der A-Jugend, ist es was anderes, als wenn du in der Bundesliga spielst. Es ist zwar auch Fußball, aber absolut, es hat nicht so viel miteinander zu tun.
Mhm. Genau, ja.
Also, ist das, Mascha, wie würdest du diese, ich würde deine Meinung dazu gerne wissen, beziehungsweise wie würdest
lachen.
Du
also,
das beschreiben?
Also ich war 16 Jahre alt. Ich wusste eigentlich relativ schnell und früh, dass ich Flugbegleiterin werden will. Und damals hatte ich das auch meiner Lehrerin gegenüber geäußert und sie sagte, ja, aber dafür müsstest du selbstbewusster auftreten. Ich war ja so ein bisschen das graue Mäuschen in der Schule, habe mich eher nicht so getraut, mich vor die Klasse zu stellen und zu sprechen oder einen Vortrag zu halten. Und sie hat zu mir gesagt, als Flugbegleiterin musst du ein Standing haben. Da habe ich gesagt, was ist denn ein Standing? Sagt sie, naja, du musst mutig sein, dich vor Leuten zu stellen, zu sprechen, überhaupt auf Menschen zuzugehen. Du gehst ja nicht mal auf Menschen zu. Das hat mir zum, und dann hat sie gesagt, vielleicht machst du mal ein Praktikum irgendwo, wo du das machen musst. Da habe ich lange überlegt und habe mich dann auch damit befasst. Dann war ich, mein erster Job war bei Hallhuber im Bräuningerland. Dort habe ich gearbeitet als Verkäuferin, weil es für mich wichtig war zu lernen, auf Menschen zuzugehen, mutig zu sein. Dann, danach habe ich ein Praktikum beim Radio gemacht, Radio BB. Und da habe ich unfassbar viel gelernt. Auch wenn das beide, also jetzt nicht, das hat ja eigentlich nichts mit meinem jetzigen Job zu tun, so gesehen. Aber doch ganz viel. Ich habe ganz viel daraus gelernt. Ich habe mein Selbstbewusstsein dadurch aufgebaut und habe gelernt oder habe mir Mut angeeignet. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich einfach machst und ins kalte Wasser springst. Ich weiß noch, ich musste mit so einem Gerät loslaufen, Menschen auf der Straße interviewen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer mir das gefallen ist. Ich musste sie zu sämtlichen Themen befragen. Das wurde dann beim Radio geschnitten und dann eben vorgespielt. Ich habe sehr viel daraus für mich gelernt und habe dann noch weitere Jobs angestrebt, um eben meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, was ich dann dafür brauche oder was für den Job notwendig ist. Nur mal so meine Perspektive oder mein Lebensweg. Und ich weiß auch aus meinen jahrelangen Erfahrungen als Rekruterin, dass die Menschen, die teilweise eine Ablehnung bekommen haben, eigentlich alle Voraussetzungen mitgebracht haben, aber ihnen fehlte das Standing. Und das brauchst du natürlich. Na? Und ich glaube,
auf jeden Fall, ja,
das brauchst du sicherlich auch als Pilot. Einfach so dieses Selbstbewusstsein, weil da eben sehr viel Verantwortung auf dich zukommt.
Mascha, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, weil du hast, deine Lehrerin hat dir ja den Impuls gegeben und gesagt, was du vielleicht nicht hast. Und das ist, glaube ich, der Punkt, was man sehr gut daraus lernen kann, dass man sich mit den Schwächen vielleicht beschäftigt und genau dahin geht und diese Dinge einfach macht, so wie du es auch gesagt hast. Und deswegen finde ich Praktika mega, weil man die relativ schnell bekommen kann. Und genau da, wo man vielleicht selber noch nicht perfekt ist oder wo man vielleicht Schwächen hat. Das hat zwei wahnsinnig tolle Effekte, die du genau beschrieben hast. Zum einen wirst du besser, was deine Schwächen angeht, und du bekommst unfassbar viel Selbstbewusstsein, weil du merkst, wie gut du bist oder wie gut du das machst. Ja, also finde ich ganz toll, wie du das beschrieben hast.
Ja, wie gesagt, also, sorry.
Entschuldigung, Mascha, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber meine Eltern haben mir das tatsächlich auch mal gesagt, ja, du musst durch solche Praktika Erfahrung sammeln in der Berufswelt und du musst dann wissen, wie das da draußen so ist. Und wir mussten letztes Jahr in der Schule ein Praktikum auch machen. Da habe ich natürlich sofort Flughafen München und alles mögliche Lufthansa geschaut. Was gibt's denn so? Aber es gab jetzt nur so ein kleines Praktikum bei der Technik, wo man irgendwie irgendwelche kleinen Teile in irgendwelchen anderen Räumen, also nicht mal in der Haupthalle da, repariert. Und da habe ich gesagt, ja, okay, das ist jetzt, glaube ich, doch nicht so das Allerinteressanteste. Und da hat man jetzt keine Berührung zur Fliegerei wirklich, was ich ja wirklich suche. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich in der S-Bahn auf so eine Anzeige aufmerksam geworden. Praktikum als Lokführer bei der S-Bahn München.
Wow.
Ja, cool. Habe ich mir überlegt, ja, also das ist ja das Berufsmodell, was du als Pilot oder generell in der Fliegerei auch, wie du auch arbeitest, weil Züge und Flugzeuge fahren ja beide oder fliegen ja beide an jedem Tag im Jahr 24/7, ja. 365 Tage im Jahr. Und du arbeitest im Schichtdienst auch mal nachts, auch mal tagsüber, mal montags, mal samstags, mal freitags, mal sonntags, mal feiertags, mal Weihnachten und so. Genau wie es in der Fliegerei ist. Und da habe ich mir gesagt, ja, okay, und das wäre auch mal ein bisschen interessant, das mal zu sehen, weil ich fahre ja persönlich sehr oft S-Bahn in die Schule und so. Habe ich mich da beworben und es war ein sehr schönes Praktikum, eine Woche lang. Und die haben mir gesagt, ja, du hast sehr viel Interesse gezeigt und das hast du auch sehr gut gemacht, aber vielleicht ein bisschen mehr Engagement zeigen. Und dieses Feedback hat mir sehr viel geholfen, weil ich habe das wirklich mitgenommen und habe das jetzt versucht wirklich zu machen jetzt in meinem täglichen Leben und vielleicht auch dann für meine Fliegerkarriere eines Tages mal. Ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, Mascha, auch sehr, sehr wichtig, Engagement zu zeigen, proaktiv zu sein und so.
Genau. Ich hatte das ja auch in meinem Reel versucht rüberzubringen. Das ist aber, glaube ich, ein Generations... ich möchte es nicht als Problem darstellen. Es ist einfach die jetzige Generation. Es ist ein Stück weit auch nicht die Schuld der jungen Menschen. Sie wachsen einfach mit gewissen Dingen auf, wo alles vereinfacht ist, wo sie sich keine Mühe mehr machen müssen. Ne? Also... Und sie gewöhnen sich so ein bisschen daran. Aber es ist eben auch, die andere Seite ist, dass man dann in dieser Position bleibt und bei allem eigentlich denkt, ach, es wird schon irgendwie gemacht. Wir sind da ein bisschen anders aufgewachsen. Wir mussten uns um ganz viele Dinge selbst bemühen, weil es eben diese Möglichkeiten nicht gab, mal kurz aufs Handy zu gucken, sondern wir mussten richtig losrennen und gucken, fragen, hinfahren. Ich bin, wie gesagt, damals nach Frankfurt gefahren mit meinem Smart von Stuttgart und es war so das erste Mal, dass ich so eine lange Strecke über die Autobahn gefahren bin, aber ich wollte unbedingt an den Flughafen, bin dort direkt ins Büro von Japan Airlines und habe mich damals dann persönlich informiert. Es gab einfach keine andere Möglichkeit.
Ich finde es auch immer so toll, wie ihr beide erzählt, wie das damals war. Ihr habt so viel Erfahrung, das finde ich auch so cool in der Industrie, dass ihr so viel Erfahrung habt und dann immer erzählt, wie war das, als ihr euch beworben habt. Mascha, deine Story, dass du von Stuttgart nach Frankfurt gefahren bist, um dich dann bei der JAL zu bewerben und dass es einen halben Tag gekostet hat. Und das wäre heute undenkbar. Heute könnte ich einfach mein Handy öffnen, Japan Airlines Careers eingeben und dann bewerben. Fertig. Oder Klaus, bei dir, als du die Schreibmaschine benutzt hast und das alles schreiben musstest und einen Tippfehler gab, musstest du alles nochmal von vorne machen. Heute kann ich auch einfach auf meinem Handy
machen. Ich habe 23 Seiten, glaube ich. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, wie ich das gemacht habe. 23 Seiten in den Mülleimer geschmissen, bevor die fertig war.
Wahnsinn.
Ja, aber wenn du es nicht häufig machst und du musst dir erstmal einen Text überlegen, dann muss die Anordnung richtig sein. Und dann, wie gesagt, es war nicht ganz trivial. Und das ist halt vielleicht genau, wie Mascha sagt, manchmal heute in der heutigen Generation ist halt alles so einfach. Guck mal, wenn wir zum Beispiel jetzt die Podcast-Folge veröffentlichen, dann muss in der Story der Link dazu in der Story sein. Und dann kannst du, wenn du die Story, wenn Mascha die repostet, musst du den Link wieder rauf machen. Weil wenn der Link nicht da ist, würden die Leute nicht draufklicken. Und wenn nicht ein Link für Spotify und für Apple drauf ist, dann sieht es oder machen das auch schon wieder Leute nicht, weil es halt so convenient ist oder weil es so
sie sind gewohnt, ist, einfach nur drauf zu klicken. Das ist halt einfach so, ja. Keiner macht sich mehr die Mühe, mal selber zu gucken, wie mache ich das. Und das ist nicht nur bei den jungen Leuten, es ist generell jetzt so verbreitet, dass Menschen so bequem geworden sind.
Ja, das stimmt, ja.
Ja. Naja. Also, aber ich finde es bemerkenswert, ne, Klaus, dass er sich auch Rückmeldungen annimmt, weil ich empfinde, oder es ist so meine Wahrnehmung, dass viele Menschen sich schwer tun, Rückmeldungen anzunehmen. Und Feedback war für mich schon immer ein Geschenk, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein bisschen wehtut, kritisiert zu werden, aber es ist immer. Du denkst automatisch über diesen Satz nach, so wie du ja auch gesagt hast, und dann wendest du das an. Wenn du klug bist, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass jeder von uns unterscheiden kann, ob ein Feedback wirklich sachlich gemeint ist oder ob es wirklich dazu dient, dich persönlich eher zu degradieren. Und ich glaube, das muss man halt auch unterscheiden können. Aber Feedback an sich, sachlich ausgesprochen, ist ein Geschenk aus meiner Sicht.
Ja, stimmt. Ihr spricht ja auch immer an eure CRM-Seminare und wie ihr das gelehrt bekommt von eurer Airline, Feedback abzugeben und auch anzunehmen. Und dass es auch okay ist, als Flugbegleiterin Flugbegleiter mit einer Woche Flugerfahrung zu einem Kapitän mit 30 Jahren zu sagen, hey, okay, das kann mir jetzt nicht so gefallen oder das hat mir jetzt nicht so gepasst. Das finde ich sehr gut, dass ihr das auch anspricht in eurem Podcast und sagt, ja, bei uns läuft das so ab. Und das finde ich auch gut, dass diese CRM-Seminare bei euch angeboten werden.
Mhm. Naja, genau. Es ist ja, weil es ja wichtig ist, also es ist ja Crew Resource Management. Das kannst du ja auf ganz viele Ebenen übertragen. Das funktioniert woanders ja auch. Jetzt erzählen wir gerne die Geschichte von meinem Zahnarzt, mit dem ich mich darüber unterhalten habe. Und beim Zahnarzt ist ja witzig, kannst du ja immer nur kurz, bevor er anfängt zu bohren oder so, mit ihm sprechen, weil danach spricht ja nur einer, nämlich er, weil du selber ja gar nicht sprechen kannst. Und dann hab ich mich genau über CRM unterhalten und habe ihm halt gesagt, wenn ich er wäre, dann würde ich jedes Mal bei der Untersuchung meine Zahnarzthelferin fragen, ob die das genauso machen würde oder ihr das Gefühl geben, wenn sie irgendwie ein komisches Gefühl hat, dass sie das äußert. Weil sie ist zwar keine Zahnärztin, aber sie guckt ja seit 20 Jahren zu, wie er es macht. Das heißt, und wenn sie nur das Gefühl hat, irgendwas ist hier anders, wenn sie das äußert, ist es ja eine Ressource, die ich nutze. Und das Witzige, er hat das verstanden, er ist durchaus eher etwas, durchaus dominant, also so im Auftreten ist total nett, aber klar, der Chef. Aber er macht es seitdem immer, wenn ich da bin. Ich weiß natürlich nicht, ob er es nur bei mir so macht, aber ich finde, das ist halt ein schönes Beispiel, wie man das nutzen kann, gerade diese Ressource. Und das versuchen wir bei der Fliegerei eben auch, dass wir jeden Flugbegleiter oder jeden Piloten dazu animieren, unklare Bedenken immer zu äußern und auch äußern zu dürfen und dann eben dieses Feedback auch aufzunehmen, so wie Mascha als Passerett, wenn jemand zu ihr sagt, du Mascha, der Service so oder so, wie du das jetzt gemacht hast, funktioniert auf dieser Strecke nicht, weil auf dieser Strecke habe ich die Erfahrung gemacht, lalala, irgendwas, ja. Dann ist Mascha ja nicht und sagt, nö, ich mache das immer so und hört nicht zu, sondern nimmt es ja auf und überlegt sich das, okay, stimmt es, könnte es sein und passt es dann an oder sagt, ja, aber ich habe mir das und das gedacht, aber man geht miteinander um und genau wie Mascha das gesagt hat, ist Feedback ganz wichtig, nicht nur es zu geben, sondern noch viel wichtiger ist es eben anzunehmen. Ja.
Absolut, genau. Ja.
Ganz kurz noch zu dem Thema, dass man vielleicht auch Dinge macht, die vielleicht nicht so wirklich was mit dem Job zu tun haben. Ich habe in meinem Leben schon so viele unterschiedliche Jobs ausprobiert und in der Zeit, wo ich bei Radio BB war, habe ich tatsächlich gedacht, ich könnte mir auch vorstellen, Journalistin zu werden. Das heißt, während der Zeit, während meines Volontariats oder während dieser Zeit, wo ich die Erfahrung machen durfte, sei es als Verkäuferin, sei es als, egal was ich gemacht habe, konnte ich für mich ja letztendlich lernen und sehen, was ist wirklich gut für mich? Wo kann ich meine Eigenschaften gut einsetzen? Oder wo muss ich noch was lernen? Oder wo will ich überhaupt noch was lernen? Es kann ja auch sein, dass du etwas machst oder ausprobierst und du denkst, boah, ja, ich könnte es zwar schaffen, aber nee, so viel Lust habe ich nicht. Und dann ist halt auch die Frage, wo ist deine Motivation? Also ist jetzt wirklich so, kommt die intrinsisch, kommt die deine Motivation so von innen, dass du sagst, ich bin bereit dafür, das und das und das und das zu tun, weil ich habe erkannt, dass das der richtige Job für mich ist. Ne? Also egal, was man im Leben macht, man lernt immer was dazu und kann es für sich, ob heute oder morgen oder in 40 Jahren, für sich einsetzen. Das ist so meine Erfahrung aus meinem Leben. Ich habe ganz viele Dinge gemacht, die eigentlich gar nicht zu mir passen. Zum Beispiel Zeitung verteilen, weil ich muss ja dann ganz viel spazieren gehen, das ist ja nicht so meins.
Ja, aber guck mal, der Praktikum, was einem überhaupt nicht gefällt, ist ja keine verschenkte Zeit. Nein, oder ein Job, weil nicht, ja. du lernst ja auch, alles klar. Also in meinem späteren Leben weiß ich schon mal, was ich auf gar keinen Fall
ganz
machen will.
Genau.
Zum Beispiel Zeitung austragen oder spazieren gehen. Also weiß ich nicht. Das Wanderguide. Mascha als schöner Wanderguide im Schwarzwald. Ja, das wäre doch
schrecklich. Ich könnte das nicht. Ja. Schön.
Das ist doch wichtig. Also deswegen. Genau, was du sagst, ne? Was du auch gesagt hast, dass du offen warst, ein Praktikum in einem anderen Bereich zu machen und da auf jeden Fall auch was rausnimmst. Das kann ich eben nur jedem empfehlen, Praktika zu machen, in verschiedenen Bereichen offen zu sein, was man eben da lernen kann. Ja.
Meine Eltern,
ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ja.
Meine Eltern hatten immer den Wunsch, dass ich Medizin studiere. Das ist irgendwie so eine persische Elternkrankheit. Alle persischen Eltern wollen, dass ihr Kind entweder Arzt wird oder Ingenieur wird oder Anwalt wird. So. Und ich habe mir dann gedacht, ich möchte mal wissen, wie es so im Krankenhaus ist. Und dadurch, dass ich mit meinen 15, 16 Jahren ja nicht Krankenschwester werden konnte und du ja auch in gewissen Bereichen einfach kein Praktikum machen kannst, habe ich aber gesagt, ich möchte mal sehen, wie das Leben im Krankenhaus ist. Und ich bin mit 16 Jahren damals putzen gegangen. Und habe auch im Krankenhaus nicht nur geputzt, sondern habe auch in der Kantine gearbeitet und habe mir so ein bisschen mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie ist denn das so im Krankenhaus? Für mich war relativ schnell klar, dass ich nicht in einem Krankenhaus arbeiten will. Ich habe aber die Liebe zum Putzen entdeckt. Ich putze total gerne. Ja.
Auch ein guter
interessant, ja.
Ja.
Aber ja, spannend.
Na, sehr aber witzig. Ich bemerkenswert finde, entschuldige, gleich bin ich schon wieder unterbrochen, ja, dass du mit deinen 15 Jahren schon weißt, was du tun willst. Das wissen die meisten Leute mit 25 nicht.
Ja, das stimmt. Das merke ich auch, wenn ich mit meinen Freunden so rede und die frage, ja, was wollt ihr denn mal machen? Die allerwenigsten haben so einen konkreten Plan oder eine konkrete Idee, was sie eigentlich mal machen möchten. Ich bin eigentlich der Einzige, der so wirklich das möchte, also oder weiß, was er machen möchte eines Tages mal.
Ja, das ist witzig. Ja, das wird so ähnlich sein. Also ich habe jetzt kürzlich zu unserem Abitur haben wir so ein Heft rausgegeben oder gab es so ein Heft, ne, wer was. Und wo, da stehen dann auch die Bilder von den Leuten drin und was denn ihre Berufswünsche sind. Und bei mir ist es genauso eingetroffen, wie ich das so aufgeschrieben hatte. Und das ist bei den allermeisten nicht so und bei vielen von denen war es auch nicht klar. Ne? Das ist übrigens auch ein sehr großer Vorteil der Pilotenausbildung, du machst ja vorher diesen Einstellungstest und viele haben Angst davor, weil der natürlich sehr selektiv ist und man da durchfallen kann. Aber ich sehe das halt immer ganz anders. Also in der Kabine ist es nicht unähnlich, weil diese Einstellungstests haben deswegen eine große Hürde, weil wenn du den bestehst, weißt du, okay, der Beruf ist vermutlich der richtige für mich. Beim Piloten ist es so, dass du dann die Durchfallquote ist wirklich minimalst. Und es zeigt, dass alle Leute, die den bestanden haben, oder nahezu alle, eben immer noch diesen Beruf ausüben. Das heißt, so ein Einstellungstest ist ein Riesenvorteil für diesen Beruf, weil man ja weiß, okay, das ist wahrscheinlich genau der Beruf, den ich machen möchte. Wenn du jetzt Jura studierst, hast du keine Ahnung, wie das später sein wird. Oder wenn du Medizin studierst, auch nicht, weil die wenigsten haben Maschas Weg gewählt, der sehr schlau ist, zu sagen, okay, wie kann ich denn in meinem Krankenhaus mir einen Eindruck verschaffen? Ja, indem ich zum Beispiel putzen gehe oder keine Ahnung, da im Kiosk arbeite oder was auch immer mache. Und dann habe ich ja schon mal einen Einblick, aber auch nur einen Einblick. Und hier beim Pilotenberuf hast du halt den Riesenvorteil, dass du einen Einstellungstest hast, der genau das abtestet. Das wäre mega, wenn es das für andere Berufe auch so in der Form geben würde.
Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall gut. Auf das Thema Einstellungstest könnten wir vielleicht nochmal kurz eingehen.
Klar.
Also, ja. Weil also viele Leute sagen mir persönlich so, weil ich bin ja nicht der Mathe-Profi, also ich bin nicht so begabt in Mathe. Dann sagen mir viele Leute, ja, du willst Pilot werden, aber mit deinen Mathekenntnissen kannst du das vergessen, das wird nichts. Oder die sagen, ja, du musst dich gut konzentrieren können oder du musst so viele verschiedene Dinge auf einmal machen können, was ja stimmt. Der Teil stimmt ja auf jeden Fall.
Ja.
Und das wird ja auch im Einstellungstest gefragt. Und wie, oder das kann man ja auch auf die Kabine übertragen, wie kann man sich auf das Assessment Center, wie es ja bei den Flugbegleitern genannt wird, oder auf die Aufnahmeprüfung bei den Piloten, wie kann man sich da vorbereiten oder kann man sich darauf überhaupt vorbereiten?
Also auch da, natürlich gibt es so Vorbereitungsseminare. Ja, muss jeder selber wissen. Ich würde jetzt das nicht unbedingt empfehlen, weil du da vielleicht Sachen dir antrainierst, die nicht authentisch zu dir passen und irgendwann bei einem persönlichen Gespräch oder beim Psychologen genau dann die Frage kommt, okay, wer ist er eigentlich oder ist das eigentlich nur antrainiert oder anerlernt? Es geht wieder in die gleiche Richtung. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ich kann Praktika machen, habe ich ja gesagt vorher, aber du könntest dich auch zum Beispiel woanders bewerben, schon mal überhaupt so ein Assessment Center gemacht zu haben, für irgendwas anderes.
Genau.
Ja, ja. Was vielleicht auch ähnlich ist, weil dann hast du schon mal so ein Assessment gemacht, was vielleicht auch ähnliche Bestandteile hat. Und du hast es ja mit keinem großen Druck gemacht, weil du willst ja vielleicht gar nicht unbedingt das oder das machen. Aber du hast auf jeden Fall schon mal eine Idee, wie so eine Prüfungssituation aussieht. Alleine das bringt dir schon einen Riesenvorteil. Also ja, das genau. wären Sachen, nicht? Man kann natürlich auf den, also jetzt was Mathe angeht oder so, das kannst du ja üben. Ja, also du kannst ja in Mathe besser werden. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was, du kannst jetzt nicht üben, größer zu werden oder kleiner, aber Mathe kannst du ja üben. Ja, wenn du da Schwierigkeiten hast, kannst du ja Sachen, okay. Und heutzutage mit den ganzen Möglichkeiten, Social Media, ChatGPT, whatever, hast du ja so unendlich viele Möglichkeiten, sowas zu machen. Ne?
Ja, genau, das mit Mathe, das fällt mir auf, die Personen, die mir sagen, ja, also wenn du nicht gut in Mathe bist, kannst du Pilot vergessen. Da merke ich persönlich, die Leute, die das sagen, sind normalerweise diejenigen, die am wenigsten Ahnung von der Fliegerei haben.
Natürlich, also das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Erwarte nicht, wenn du zu jemandem sagst, guck mal, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Norddeutschland. Ne? Wenn ich da zu Leuten gesagt habe, ich möchte Pilot werden, dann ist eine Sache sicher nicht passiert. Die Leute haben garantiert nicht gesagt, oh, klasse, nee, toll, das schaffst du bestimmt und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und das ist doch ein cooler Beruf. Das passiert alles nicht. Das heißt, wenn du das sagst, wirst du in der Regel eher Ablehnung oder Neid oder komische Kommentare hören. Ja.
Ja.
Also von bis, ne? Also da ist ja auch nichts Besseres wie Busfahrer oder so. Ich habe großen Respekt vor Busfahrer und was soll diese Aussage eigentlich überhaupt bedeuten? Ja,
ja eben, das verstehe ich manchmal auch.
Und du sagst es, in der Regel haben die Leute, die diese Aussagen machen, von der Sache am wenigsten Ahnung.
Mhm.
Genau, genau. Und vielleicht kennt ihr ja Simple Flying, die Luftfahrtzeitschrift. Kennt ihr die?
Tatsächlich nicht, nee. Ich leider nicht.
Okay. Jedenfalls gibt's da einen Kollegen, der bei Virgin Atlantic in London fliegt auf dem Airbus 350. Und der schreibt für die Artikel. Und
ja.
Also über den Pilotenberuf und wie wird man Pilot oder wie ist das Leben, wenn man Kinder hat und irgendwie halt als Pilot unterwegs ist.
Mhm.
Und der hat gesagt, weil der hat auch so einen Artikel über die Lizenzen, über die Ausbildung geschrieben. Und er hat gesagt, ja, in der ATPL-Theorie gibt es halt schon ein paar Sachen, wo man ein bisschen Mathe können muss. Aber durch die Passion, die man für die Luftfahrt und für die Fliegerei und durch diesen Traum, mit dem man sich motiviert, ich will mal Pilot werden, kann man diese, auch wenn man mathematisch nicht so begabt ist, so wie ich, überwindet man das tatsächlich ganz gut und bringt es trotzdem fertig. Ja,
ja genau. Also der Pilot muss ja vielleicht mal ein Pilot muss nicht perfekt sein, ja, muss auch, aber er muss auch nicht besonders gut in Mathe sein oder er muss auch nicht besonders gute räumliches oder besonders gutes Englisch, aber er muss in allen Dingen gut sein, ja. Du musst aber jetzt nicht, wie gesagt, perfekt in der einen Sache sein. Und du kannst damit nichts anderes ausgleichen. Also wenn du jetzt kein räumliches Vorstellungsvermögen hast, nützen dir die ganzen anderen Fähigkeiten relativ wenig, ja. Oder wenn du farbenblind bist, das ist natürlich jetzt besonders bitter, weil da kannst du ja nichts gegen tun. Aber dann würde dir alles andere nichts nützen. Das ist so ein bisschen das Tragische manchmal an so einem Pilotenberuf, dass es halt überall gut sein muss. Aber du musst nicht überall perfekt sein. Das sollte auch nie der Anspruch sein. Also du bist ja jemand, der sehr viele Sachen machen können muss, ne? Also das Fliegen ist ja der eine Teil, aber das Management ist ja ist ein Teil, der viel, viel wichtiger ist dieses Fluges. Oder wenn eben kritische Situationen eintreten, wie deine Struktur ist, wie du damit umgehst oder wie du einen Fehler in zeitkritischen Situationen abhandelst in einem Team. Und das sind ja Fähigkeiten, die weit, weit darüber hinausgehen. Und die erfordern verschiedene Eigenschaften, die gut sein müssen, die aber auch zusammenpassen müssen. Und dann nützt es dir nichts, wenn du extrem analytisch alles sofort durchdenkst, aber nicht in der Lage bist zu kommunizieren, beispielsweise.
Mhm. Genau. Ganz kurz zu dem Thema Vorbereitungskurs. Also ich war 16 Jahre Rekruterin und ich muss sagen, ich habe fast immer gespürt, gemerkt, wenn jemand vorher so ein Seminar gemacht hat, weil es oft auswendig gelernte Sätze waren oder wirklich gleicher Inhalt war, den man uns als Antwort gegeben hat. Man hat dann gemerkt, sie wurden vorbereitet und es kam nicht von dem Menschen selber, sondern sie haben etwas vorgesetzt bekommen, das haben sie irgendwie inhaltlich für sich auswendig gelernt oder zusammengefasst und das geben sie wieder. In einem Interview merkt man unfassbar viel. Und zwar, man kann also als erfahrener Recruiter, kriegt man ein Gespür für Menschen, wie sie sich vorbereiten, wo sie den Inhalt herhaben. Und man kann auch sehr, sehr schnell und sehr, relativ deutlich erkennen, ob jemand wirklich diesen Job machen will. Und man kann auch erkennen, passt der da rein oder nicht. Also auch wenn jemand wirklich den Job machen will, heißt ja nicht, dass er passt, ne? Das ist ja auch normal. Aber man merkt, ob dieser Mensch sich wirklich selbst vorbereitet hat oder ob er gecoacht wurde. Weil sie nur auf bestimmte Fragen so antworten können. Wenn du von ein bisschen abweichst von Fragen, die sie nicht kennen, dann stehen sie da und können dir überhaupt nichts mehr sagen oder wenig sagen. Oder dann passt die Aussage nicht zum Rest, weil der Rest war ja, das merkt man. Und es gibt nichts Besseres, als sich selbst hinzusetzen, sich alles selbst zu erarbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, was mir immer aufgefallen ist, dass sich viele Menschen gar nicht wirklich mit dem Berufsbild auseinandergesetzt haben. Sie wollen, die Motivation ist da, aber eigentlich ist das Bild, was sie von dem Job haben, nicht richtig. Sie haben eine komplett falsche Vorstellung oder einfach nicht das richtige Bild vom Beruf. Und das
fällt mir auch sehr oft auf.
Das führt dann dazu, also sie haben meistens, so wie du sagst, keine Ahnung. Sie urteilen aber schnell. Sie haben gleich alle, ne, sie wollen dir sagen, was gut für dich ist, aber haben sich eigentlich gar nicht. Das ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle. Und ich werde es nie vergessen. Es gab eine Bewerberin, die im Trainingscenter dann gesagt hat, sie hört auf, weil sie nicht wusste, dass sie Feuer löschen muss. Ja, aber das zeigt ja auch, dass sie sich mit dem Job überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Und sei es jetzt Pilot oder auch Flugbegleiterin, es ist nicht einfach mal kurz Jetset dahin fliegen und schöne Zeit haben. Da steckt ja ganz, ganz viel mehr dahinter. Und die Leute, also es gibt wirklich auch Bewerber, die nur dieses Bild sehen, ich möchte auch gerne wegfliegen in die Sonne und wieder zurück. Aber was dahinter steckt, die Mühe machen sie sich gar nicht, mal zu wissen, was heißt das dann für mich? Ich muss nachts arbeiten, also Schichtarbeit. Ich habe lange Flugstunden, Zeitunterschied, das geht auf den Körper, ne? Also was macht das mit mir auch? Also kann ich diese Belastung überhaupt aushalten, ist das eine. Die Verantwortung, die dahinter steckt. Man muss ja auch ständig also seine Lizenzen erneuern, man muss Tests ablegen, man muss Prüfungen absolvieren. Man muss immer sein Wissen updaten. Also wir kriegen tagtäglich Updates auf unserem CMD, also auf unserem, auf unserem iPad. Und müssen diese lesen, verinnerlichen, beherrschen. Es gibt kein Pardon. Du musst einfach immer die neuesten Regularien, Änderungen beherrschen und auch anwenden. Und das ist bei den Piloten ja noch extremer. Also die Checks, die ja ständig stattfinden, das muss man einfach auch wissen.
Absolut, ja.
Ja, es ist halt Prüfung lebenslänglich, hieß es mal so. Und also das ist, glaube ich, wichtig, dass vielen das bewusst ist. Und was ich nochmal ganz wichtig finde, ist, wenn man sich Gedanken macht über den Beruf, den man später machen will, macht man es nicht mal so und sagt, okay, was sind die Kriterien, die mein Beruf eigentlich haben soll? Also was wäre da wichtig? Ich hatte das witzigerweise zufällig gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe irgendwann mal beim Abitur gedacht, okay, was sollte mein Beruf eigentlich später, wie soll der eigentlich aussehen? Ohne, dass ich jetzt auf den Beruf aufgenommen bin. Ich habe dann draufgeschrieben, ich möchte auf jeden Fall keine geregelten Arbeitszeiten, weil ich mal ein Praktikum gemacht habe bei einer Sparkasse und ich fand das ganz furchtbar, immer zur gleichen Zeit die gleichen Leute zu treffen. Ich wollte gerne mit Händen und Füßen arbeiten, also mit allen Sinnen. Ich wollte gerne nicht studieren. Ich wollte gerne die Welt sehen und so. Da habe ich das alles aufgeschrieben, was für mich wichtig war, und habe es dann Jahre später wiedergefunden, diesen Zettel, und habe gesehen, genau diesen Beruf mache ich. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, sich mit sich selber zu beschäftigen. Was möchte ich dann wirklich im Leben? Also was ist, weil die Arbeit sollte im Prinzip auch dementsprechend, was du möchtest. Also die Arbeit sollte etwas sein. Du solltest jetzt nicht denken, oh ja, als Flugbegleiterin bin ich denn heute in New York und morgen in Rio und da sitze ich da in der Sonne und weiß ich nicht. Sondern die Arbeit an sich sollte dir Freude machen. Weil das ist ja ein Teil deines Lebens. Ja? Da etwas zu machen, was dir keine Freude macht, ist in meinen Augen nicht so sinnvoll.
Ja.
Ja, das stimmt, absolut.
Viele Leute stecken im falschen Beruf. Und das geht dann mit den Jahren, weil sie ja wirklich keinen Spaß mehr dran haben, sondern viele Leute stecken in einem Job, den sie vielleicht am Anfang gern gemacht haben, aber man verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Ich kenne auch viele Flugbegleiter, die sagen, boah, nee, der Job ist nichts mehr für mich. Ich möchte geregelte Arbeitszeiten oder geregelte Schlafzeiten haben. Ich suche mir was anderes. Es gibt ja immer auch so Quereinsteiger, die dann doch zu uns kommen und sagen, ich habe festgestellt, Büro ist nichts mehr für mich. Das war jahrelang meine Leidenschaft, aber man verändert sich. Und auch da verändern sich nochmal die Wünsche, die Perspektiven ändern sich. Und ich glaube, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als im falschen Job zu stecken, weil es geht, und es ist auch bewiesen und auch geforscht, das macht dich krank. Wenn du nicht dieses Glücklichsein auf der Arbeit hast, wirst du irgendwann krank. Wenn du deine Arbeit nur machst, um Geld zu bekommen oder dein Gehalt zu bekommen, aber eigentlich keine Lust und keine wirkliche Motivation empfindest, dann ist das irgendwann nicht gut. Nicht für deine Seele, nicht für deinen Körper, und es ist auch nicht gut fürs Unternehmen. Und deswegen sollte man einfach immer schauen, dass man etwas macht, was sich nicht anfühlt wie Arbeit und wo man sagt, hier bin ich gerne, ich mache das auch gerne, ich gehe auch die Extrameile, weil das einem selbst ganz, ganz viel gibt.
Ja, genau, das mit dem Quereinsteigen in die Fliegerei, das machen so viele Leute. Es gibt auch so viele Kollegen auf TikTok und auf Insta, wenn man sich das mal anschaut, die relativ lange im Büro saßen und, ich sage jetzt mal, den klassischen 9-to-5-Job gemacht haben, ja, und dann gemerkt haben, hey, das ist nichts für mich, das macht mir einfach keine Freude, da werde ich depressiv fast schon.
Ja.
Und dann gesagt haben, ja, ich werde jetzt Pilotin oder Flugbegleiterin. Flugbegleiter, das ist ja dann, ich sage jetzt mal, gängiger, wenn man dann mit 50 oder mit 40 merkt, okay, oder mit 30, Büroleben ist nichts für mich, ich werde jetzt Flugbegleiterin.
Mhm.
Das machen sehr viele Leute. Das scheint relativ gängig zu sein, ja.
Ja, ja, ja. Also wir hatten jetzt auch auf meinem Flug einen Kollegen, der war Ende 50 und war jahrelang in der Spedition und hat einfach gesagt, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich möchte fliegen gehen, und hat sich mit Anfang 50 beworben und fliegt jetzt bei uns.
Toll.
Ja.
Also ich finde es auch immer sehr schön, wenn das dann Leute machen und diese Passion dann erst später im Leben entdecken und dann sagen, hey, das ist mir egal, dass ich 50 bin, ich mache das jetzt trotzdem.
Dass sie den Mut haben. Also das Wichtige ist, dass sie den Mut haben, etwas in ihrem Leben zu ändern. Die meisten Leute haben keine Courage, Dinge in ihrem Leben zu ändern. Und darum geht es, dass du für dich verstehst, es ist jetzt Zeit an einem neuen Schritt und ich mache jetzt mal diesen neuen Schritt. Dazu fehlt vielen Menschen, ja, Mut.
Ja, absolut, ja. Die Mutigen gehört die Welt, sage ich immer. Weißt du, es gibt auch viele, die den Einstellungstest als Pilot nicht machen, weil sie Angst davor haben, durchzufallen.
Ja.
Und das ist auch so eine, wer das spürt, der sollte seine Einstellung grundsätzlich mal hinterfragen, weil das wird man dann in vielen anderen Bereichen des Lebens auch wiederfinden. Und sehr wahrscheinlich lebt der, diejenige nicht das Leben, was sie eigentlich leben wollen, ja, weil sie ja eben die Verantwortung oder den Mut nicht aufbringen.
Ja.
Und das ist eigentlich sehr, sehr schade.
Ist es auch, ja.
Cool.
Ja.
Alex, sind noch Fragen offen oder hast du noch irgendwas, was du...
Ja, genau. Ich hätte vielleicht nochmal das mit der Schulung oder mit der Ausbildung und dann mit dem, was danach kommt, also mit den Fortbildungsmöglichkeiten im Beruf des Piloten und der Flugbegleiterin. Also zum Beispiel, wenn man Purser wird oder wenn man Kapitän wird und First-Class-Flugbegleiter und sowas halt. Wie läuft es denn ab da?
Mascha, magst du beginnen, bitte?
Also, wo fange ich am besten an? Also, du willst wissen, wie ich jetzt vom Flugbegleiter zum Purser werde? Oder
wo soll ich ein
Beispiel? Ja, genau. Also, es ist immer von Airline zu Airline unterschiedlich. Es gibt halt Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Das ist unter anderem gewisse Flugstunden, die du haben musst, also Flugerfahrung. Dann, wie gesagt, die Anforderungen ändern sich ja auch manchmal, auch intern im Laufe der Jahre. Momentan ist bei uns so, dass du eine Ausbildung vorher absolvieren musst. Ja, ich musste es nicht, weil ich schon länger dabei bin. Aber ich musste, wenn ich so grob überlege, gewisse Flugstunden haben. Ich glaube, du darfst keine Abmahnung im Abmahnung oder ähnliches haben. Also du musst quasi ein reines internes Führungszeugnis haben. Kann mich sonst irgendwie nicht erinnern, was noch so die Voraussetzungen waren. Ich glaube, dein Teamleiter musste dich dann auch empfehlen. Also damals zu meiner Zeit war es so.
Du musst auch noch einen Test machen. Also du musst ja noch quasi einen Eignungstest
machen. Ja, dazu komme ich. Aber bevor ich überhaupt dazu zugelassen wurde, musste ich ja gewisse Voraussetzungen erfüllen. Du musstest eine zweite Sprache beherrschen und erst dann wurdest du zum Purser EU zugelassen. Ich glaube, okay, du konntest die Sprache nochmal nachholen. Also genau, also wie gesagt, das ändert sich auch manchmal während, also intern oder in einem Betrieb ändern sich die Voraussetzungen auch ständig. Aber zu meiner Zeit war das so, du musstest eine zweite Fremdsprache beherrschen, du musstest gewisse Flugstunden haben, eine Empfehlung von deinem Teamleiter, reine Akte haben und dann konntest du dich natürlich auch, wenn Bedarf war oder wenn die Stelle ausgeschrieben war, dich dann offiziell bewerben. Und dann bist du zum Gespräch und hast dort einen Test, Intelligenztest absolvieren müssen, dann Gespräche mit dem Psychologen, ein Rollenspiel und musstest dann eben beweisen, dass du Führungskompetenzen hast und auch die richtige Einstellung hast und auch das nötige Wissen.
Ja, das ist ja auch im Beruf des Pursers sehr, sehr wichtig, diese Führungsposition, diese Vorbildfunktion, die du da auch hast, ja. Das spricht dir ja auch oft an in eurem Podcast.
Richtig. Also schlechte Führung ist absolut unwirtschaftlich für ein Unternehmen. Und das fängt auch bei uns Pursern an. Wenn wir schlecht führen, dann machen wir ganz viel kaputt. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, was schlechte Führung am Ende für eine Auswirkung auf ein Unternehmen hat.
Absolut.
Ich meine, Führung findet immer statt. Egal, ob ich das jetzt mache oder nicht. Deswegen ist es halt wichtig, dass man als Kapitän oder als Purser diese Rolle eben sehr, sagen wir, nachhaltig, sehr, sehr, sehr bewusst und sehr im Sinne des Unternehmens ausführt, ja.
Richtig.
Genau. Und Mascha, du bist ja jetzt P1, gell?
Genau, ich sage mal, ich habe nur eine Pommes auf dem Ärmchen.
das ist ein guter Vergleich, ja. Aber bei euch gibt es ja auch die Funktion des P2.
Genau. Und
so wie ich das verstanden habe, ist die P2 oder der P2 auf Langstrecke nur.
Ja.
Und P1 ist auf Lang- und Kurzstrecke. Also ist sozusagen so ein Gemisch.
Richtig.
Und kann man dann jetzt, wenn man jetzt Purser wird, kann man sich das aussuchen, auf welche man sich bewirbt? Oder kann man auch, wenn man P1 ist, sich dann nachträglich noch als P2 dann hocharbeiten sozusagen?
Du musst natürlich zuerst P1 sein, um P2 zu werden. Außer das Unternehmen hat eine externe Ausschreibung. Aber das kommt ganz, ganz selten vor, weil natürlich erstmal dem Bestandpersonal die Möglichkeit geboten werden muss, sich zu bewerben. Wenn da nicht genug Bewerber sind, könnte dann das Unternehmen sagen, okay, wir finden intern keine Bewerber, wir schreiben extern aus. Kommt ganz, ganz selten vor. Wir hatten eine Zeit lang eine Ausschreibung für externe Purser. Da sind auch von anderen Airlines natürlich welche sich beworben und sind rübergekommen. Aber sie mussten auch natürlich eine gewisse Voraussetzung erfüllen an Flugstunden und Nachweis, dass sie schon mal Purser waren. Aber wie gesagt, als P2, also du kannst bei uns momentan nur P2 werden, wenn du eben auch schon vorher P1 bist, ne? Du kannst nicht vom Flugbegleiter zum P2 springen. Und ja, und der P2 fliegt keine Kurzstrecke. Für mich auch einer der Gründe, warum ich mich nicht als P2 beworben habe bis jetzt. Ich bin total gerne auf der Kurzstrecke unterwegs, aber auch bin total gerne P1.
Das ist tatsächlich, aber das mit der Liebe zur Kurzstrecke, das ist tatsächlich nicht bei vielen Kollegen so, habe ich so den Eindruck, weil ich habe auf TikTok von sehr vielen Leuten oder auf Insta von sehr vielen Leuten gehört, dass sie viel lieber Langstrecke fliegen und diese 5-Tagestouren auf der Kurzstrecke für die der Horror sind.
Das war früher bei mir auch so, aber es hat sich durch meine Rolle als Purser verändert. Das ist dann nochmal eine ganz, also irgendwie fühlt sich das anders an, wenn du natürlich irgendwie das Team führst auf einem kleinen Flieger. Und auf einem großen Flieger ist es so, ich möchte da auch mir aussuchen können, wo ich arbeite. Und ich möchte vor allem in der Kabine arbeiten. Der P2 hat bei uns keine Arbeitsposition und es sitzt immer an der gleichen Position. Und als P1 bist du natürlich flexibel, kannst manchmal in der Echo arbeiten, dann mal in der Business, kannst die verschiedenen Türen auch mal, du kannst dich auch mal woanders hinsetzen. Und ich wollte eben diese Flexibilität nicht abgeben und bin gerne im Führungsteam, aber eben auch so ein bisschen flexibel in unterschiedlichen Klassen einsetzbar.
Ja, das klingt natürlich gut. Aber ich habe gehört, im 380 ist das speziell, da muss der P1 genau, immer oben sein, weil das Oberdeck als separate Kabine betrachtet. Genau,
nur da ist es so, dass du da als P1 eine feste Position hast. Das ist richtig, aber das ist, wie gesagt, nur auf diesem einen Flugzeug so. Auf allen anderen Flugzeugen ist das nicht der Fall.
Auf der 747 auch nicht, weil da haben die ja auch das kleine Oberdeck.
Genau.
Ist dann auch, ja, genau.
Aber wie gesagt, es ist einfach notwendig, dass ein P2 auch an Bord ist, also auf so einem Langstreckenmuster. Weil wir uns ja auch abwechseln, aber auch als Ansprechpartner sind für ganz viele Dinge, sei es für die Crew oder Belange der Gäste. Also unser P2 ist eigentlich meistens nur am Rumspringen, hier die Klasse da noch ein Reset, da nochmal mit dem Gast, da den anderen Senator begrüßen, dann ins Cockpit. Also die sind eigentlich sehr viel am Laufen und am Arbeiten, auch wenn sie keine feste Position an Bord haben, wo sie jetzt im Service mitarbeiten. In der Regel helfen sie auch mit. Na, und aber ja.
Genau, interessant. Klaus, könntest du das vielleicht nochmal bei den Piloten, wenn man Kapitän wird, könntest du das vielleicht auch nochmal ein bisschen ansprechen und erklären?
Ja, genau. Also es hat gewisse Parallelen. Du brauchst eine Mindestzahl von Flugstunden, damit du dich als Kapitän bewerben kannst. Und die erreichst du, wenn du Vollzeit fliegst, schon relativ schnell. Das sind gesetzliche Vorgaben. Viele Airlines, oder die meisten Airlines, haben aber eine sogenannte Senioritätsliste. Das bedeutet, dass du in so einer Liste, wenn du anfängst, stellst dich ganz hinten an und dann werden Leute pensioniert und du rutschst halt immer weiter nach vorne. Und wenn du jetzt eine Airline 1000 Piloten hat, gibt es 500 Kapitäne, 500 Co-Piloten. Und wenn du anstelle von 500 bist, dann bist du dran und kannst dich bewerben als Kapitän. So ist das Prinzip bei sehr vielen Airlines. Gibt manche Airlines, was Mascha auch gesagt hat, die machen auch externe Bewerbungen möglich, wo du dich als Kapitän bewerben kannst. Das ist aber eher selten, gibt's aber auch. Und der Ablauf ist dann eben folgender, dass du, wenn du dich als Kapitän bewirbst, machst du ein Kapitänstraining, was aus verschiedenen Seminaren besteht. Da geht's eben um Führung von Mitarbeitern, da geht's um Rollenspiele mit Mitarbeitern oder auch mit Passagieren, Situationen, die du da durchgehst. Und natürlich das Flugzeug, was du eben eventuell vorher noch nicht geflogen bist, also das Type Rating. Und dann gehst du fliegen, wenn du das alles bestanden hast, mit Ausbildungskapitänen auch für einen längeren Zeitraum, um zu gucken, ob du das auch in Real Life so umsetzen kannst. Und da werden die Anforderungen immer mehr dir übertragen. Also auf den ersten Flügen macht der Ausbildungskapitän die Ansagen zum Beispiel. Da musst du dich darum nicht kümmern, sondern nur ums Fliegen. Und so wird das immer sukzessive mehr übertragen. Und irgendwann hast du deinen Final Check. Das ist dann ein Umlauf mit mindestens 10 Flügen auf der Kurzstrecke. Und wenn dann alles gelaufen ist, dann hast du das da bestanden, bist dann Kapitän. Das Ganze dauert ungefähr, dieses Training, 6 Monate. Grob, kann man sagen.
Wow. Ist auch eine lange Zeit, die man da mit verbringt, ja.
Ja, und es ist so, dass es wirklich auch, sagen wir, die wichtigste Weiterbildung, die du hast in deinem Pilotenberuf. Man erinnert sich als Pilot immer an viele Flüge, erinnerst dich ja nicht mehr, weil du so viele machst, aber du erinnerst dich in der Regel immer an deinen allerersten Flug, den du gemacht hast. Und du sowohl auch an der Flugschule als auch an den allerersten Flug, den du gemacht hast bei der Airline. Und du erinnerst dich an den Tag, als du Kapitän geworden bist. Also das sind die Dinge, an die du dich in jedem Fall erinnerst.
Ja, das sind auch sehr große Ereignisse in dieser Karriere. Ja. Da freue ich mich persönlich auch schon drauf, muss ich sagen, auf meine ersten Flüge. Genau.
Sehr gut. Schön. Ja, cool. Jetzt habe ich schon eine Stunde miteinander verbracht. Das ist ja wirklich, es ging ja, um das alte Klischee mal zu sagen, es ging ja tatsächlich wie im Fluge. Also wollte ich auch
kurz sagen, ja. Sehr schön. Ja, es war mir eine wirklich große Freude, lieber Alex, und sehr mutig von dir auch. Wie gesagt, ich hoffe, dass das auch für viele ein Impuls ist, zu sagen, ich fasse meinen Mut zusammen, schreibe einfach Menschen an, wenn ich Interesse habe und frage, oder ich mache ein Praktikum in einem Bereich, was ich gar nicht kenne, und mache da meine Erfahrung, oder gehe schon mal den Schritt in die Richtung, was mich interessiert. Und ich glaube, dass du vielen jetzt ein Vorbild warst heute.
Ja, Klaus Mascher, vielen, vielen Dank an euch, dass ich mitmachen durfte. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich fand das so schön, mit euch darüber zu reden.
Uns auch.
Bin sehr gespannt auf die Folge dann.
Ja, klar, danke sehr, also auf unserer Seite. Also, dass du eben den Mut mitgebracht hast und uns kontaktiert hast. Bitte kann ich nur jedem empfehlen, das auch zu machen. Oder wie ich es vorhin schon sagte, den Mutigen gehört die Welt.
Ja, so ist das. Genau. Sehr schön gesagt.
In diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir es damit. Ja. Ich wünsche euch einen sehr sonnigen, schönen Tag in München, in Frankfurt und hier im Norden auch. Und allen anderen always happy landings.
Ja. Always happy landings.
Always happy landings. Danke für eure Zeit und für den Austausch.
Danke auch.
Ciao.
Ja, danke euch. Ja. Ciao.
Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.